Wird man als wissenschaftlicher Mitarbeiter überhaupt bei seinen Bewerbungen ernst genommen? Wie kann man eigentlich aus der Uni oder FH wirklich, nachdem ich wissenschaftlich gearbeitet habe, in einen Job finden? Muss ich meinen Titel anpassen? Was sind eigentlich die richtigen Wege, um dort erfolgreich zu sein? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Daniel von 1&1 Versatel in dieser Folge beantworte.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch jetzt nochmal der Hinweis, vielleicht habt ihr noch schon gehört, geht gerne auf Spotify, da wird jetzt auch das Video angezeigt. Ansonsten habt ihr auch die Chance, weil es eben vor Ort aufgezeichnet wird, dass ihr einmal auf YouTube geht und euch da die Folge anschaut, wenn ihr euch eben auch das Video dabei reinziehen wollt, wenn man es auf gut Deutsch sagen möchte. Ja, mir gegenüber sitzt der liebe Daniel. Hi Daniel.
Grüße dich, hi.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja gerade so ein bisschen schon vorgeplänkelt, das ist ja mal gut. Wir nehmen meistens zwei Folgen hintereinander hier vor Ort auf und dann entsteht auf jeden Fall beim zweiten Gespräch, während ich noch was trinke oder sonst irgendwas, nochmal ein kurzes Gespräch, was ja gut ist, weil das Geheimnis des Podcasts ist vielleicht auch nicht das Geheimnis, aber ich mache ja sonst eigentlich wenig Vorgespräche, weil es umso interessanter ist, über ein Thema zu sprechen. Aber stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann haben wir, glaube ich, ein gutes Thema auserkoren, über was wir sprechen können.
Gerne. Also ich bin 40 Jahre alt, komme hier aus der Nähe von Düsseldorf, bin aktuell bei der 1&1 Versatel Teamleiter Data Excellence und war zuvor Data Scientist bei der 1&1 Versatel und mache nun den Teamlead eben seit April letzten Jahres und habe, glaube ich, eine ganz interessante Journey, ja, über die wir sprechen können. Ja. Das ist so die Kurzvorstellung.
Ja. Kannst du so ein bisschen erzählen, was du als Teamlead verantwortest, welche Themen da drin sind?
Genau, es ging los in der ursprünglichen Ausgestaltung der Stelle mit Data Governance und Data Quality. Ja. Haben aber schnell gemerkt, dass es auch in Richtung Dateneinkäufe geht, was sehr spannend ist. Auch ich bin ja von Haus aus Wirtschaftswissenschaftler. Ja. Und von daher war es auch ganz spannend, Dateneinkäufe, Datenbilanzierung so ein bisschen mitzumachen. Ich habe es Data Finance genannt, so als Begriff. Und haben ab letzten Jahr sogar eine Data-Plattform aufgebaut über eine Azure Cloud, was ich extrem spannend fand als ursprünglich Analyst von Hause aus. Total spannend, solche Projekte zu begleiten. Habe da extrem viel gelernt, das Projekt mit hochzuziehen. Das heißt, das Team Data Excellence hat sich tatsächlich zu so einem sehr guten Gemischtwarenladen entwickelt, in dem wir wirklich Data Governance, Data Quality, Cloud-Plattform, auch noch ein Master Data Management ist mit dabei, das bei uns steuern und verwalten.
Was verbirgt sich hinter Dateneinkauf? Erklär das mal kurz. Ja.
Wir kaufen Daten zu, um Potenzialkunden bei uns anzugehen. Ja. Und diese Daten sind klassische Datenanbieter, die man dann zukaufen kann. Und wir nehmen die Daten und packen die in eine Plattform und verarbeiten die so, dass wir die Daten exzellent nutzen können für den Vertrieb. Ja. Und diese Datenkäufe, die wir tätigen, sind eben, das war das Besondere, wenn die Firma eben AdaptDA getrieben ist, also vor allem auf CapEx arbeitet, dann ist es sehr vorteilhaft, wenn man die Datenkäufe auch bilanzieren kann und jetzt nicht die Fort abschreibt, wie auf OPEX, operative Ausgaben, sondern sagen kann, ich kann sie auch in meiner Bilanz vielleicht 2-3 Jahre lassen, also muss ich Daten kaufen. Ja. Und das haben wir so mit unserem Controlling auch hinbekommen, dass wir Daten auch kaufen.
Die euch dann helfen, das Business besser zu machen.
Genau.
Kannst du uns nochmal abholen, 1&1 Versatel, 1&1 ist, glaube ich, jeder ein Begriff. Weiß nicht, ob alle die eine andere Folge mit dem Stefan gehört haben zum Thema 1&1 Versatel. Kann man jetzt nochmal empfehlen und in die Shownotes verlinken. Aber jetzt nochmal der Hinweis zu, sag nochmal kurz, warum kauft ihr überhaupt Daten ein?
Ja. Fangen wir vorne an. Ja. 1&1 Versatel ist Teil der United Internet. Ja. Und wir sind der Glasfaseranbieter der United Internet. Ja. Wir bauen das Glasfasernetz. Ja. Wir vertreiben es aber auch B2B. Das ist unser Zielfokus der Vermarktung unseres eigenen Netzes. Wir haben über 60.000 Kilometer eigenes Netz verbaut, sind damit auch sehr, sehr weit vorne in Deutschland. Und auf diesem Netz vermarktet man an Firmen. Und diese Firmendaten müssen wir ja besorgen,
ja, um den Vertrieb zu steuern. Ja. Ich habe ja auch eine eigene Gesellschaft, eine eigene GmbH. Das heißt, ihr würdet auch zu mir kommen und fragen, ob ich Glasfaser-Internet brauche.
Korrekt. Wenn wir wissen, wo du bist, wo du liegst, ja, was sind deine Geokoordinaten, ja, dann können wir dich sehr gut ansprechen. Ja.
Genau, und du kaufst sozusagen die Daten vor allem in deinem Netz, um natürlich nur die Kunden anzugehen, die in deinem Netz sind. Oder kaufst du auch sozusagen in noch nicht ausgebauten Netzdaten, um dann darüber zu entscheiden, baue ich da weiter aus?
Genau, du kaufst letztendlich das komplette deutsche Universum. Warum? Weil du gerne für dein Netz auch neue Cluster zum Beispiel finden möchtest, ja, neue Hotspots, wo du analytisch erstmal sagst, hier lohnt sich der Ausbau, ja, in einem größeren Projekt. Ja. Und dazu benötigst du schon fast ganz Deutschland, ja, eigentlich, um einmal neue Regionen zu erschließen, ja, aber natürlich auch um dein eigenes Netz, dort wo du bist, auf dem Netz deine Kunden zu kennen und die auch zu adressieren.
Ja, spannend. Klappt wohl anscheinend so gut. Es klappt exzellent, dass man das ja auch ein bisschen größer aufbaut. Ich überlege gerade, ob ich selber schon mal Firmen gesehen habe, wo es ist. Ich habe bei der Deutschen Post ja mal als externer ein Produkt entwickeln dürfen. Da ging es auch recht viel um Post direkt, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe, die auch Adressen haben, die man dazu kaufen kann. Oder die haben selber ja die Daten verkauft. Aber die Targeting-Möglichkeiten sind natürlich da auch sehr spannend.
Riesenpotenzial, aber ja, auch sehr, sehr kompliziert. Deshalb haben wir jetzt auch eine eigene Plattform hochgezogen, die uns ermöglicht, die Daten super zu verstehen, tiefgründig zu verstehen, Firmen zu matchen. Also sind sehr, sehr viele Herausforderungen in diesem Potenzial- oder Firmendatenkonstrukt. Ja. Und da wirken wir uns gerade sehr, sehr gut durch. Das ist absolut spannend.
Cool. Warum wir eigentlich miteinander sprechen, ist so ein bisschen der Punkt, dass du hast es gerade in so einem Halbsatz erwähnt, du eher aus der Wissenschaft kommst. Jetzt habe ich, weißt du wohl besser als ich, in dem Podcast mal so gesagt, wo erkenne ich Potenziale, wen heire ich es? Und ich liebe, auch wenn ich das jetzt gerade sozusagen im Job nicht mehr machen kann, Teams zu führen oder Leader zu sein, weil es mir Spaß bringt, Leute mitzuentwickeln und zu coachen. Sag mal deine Meinung zum Thema wissenschaftlicher Mitarbeiter in Richtung Data. Ich glaube, es ist besser, wenn wir so einleiten, wie wenn ich jetzt da schon sozusagen was vorab nehme.
Ja. Genau. Also der Begriff wissenschaftliche Mitarbeiter ist schon Teil des Problems.
Ja. Wir haben vorher drüber gesprochen und ich habe es nochmal ausgesprochen. Okay, aber erklär.
Genau, ich erkläre es gerne. Also fangen wir ganz vorne an. Ich habe ab 2010 promoviert an der Universität Duisburg-Essen.
Ja.
Und ich habe schon nach Wirtschaftswissenschaften, also klassischer BWL-Lehrstuhl, ja, ich habe Medienwirtschaft studiert, lag auch nahe und hatte Lust einfach auf statistische Analysen. Habe das im Studium Marketinganalysen grundlegend gehabt und hatte Lust eben auf Analysen. Und mein damaliger Chef hat im Bereich Sport- und Medienökonomie viel gemacht, war ein guter Fit und hat mich mit nach Duisburg genommen. Und dann haben wir nach dem heute fast schon normalen Modell promoviert, kumulative promoviert. Promotion heißt nicht eine Schrift, sondern du publizierst Papiere, wissenschaftliche Arbeiten, damit du promoviert wirst und dann auch später habilitieren kannst. Was bringt das mit sich? Viel Arbeit, viel Druck. Weil die Paper, früher diese Monographie, die schreibt man runter, es gibt einen Gutachter, check, fertig. Bei Publikation, so wie es auch bei uns an der Universität war, gibt es Rankings und es steht genau, wie viele Paper musst du in welchem Journal publizieren, damit du promoviert werden darfst. Mhm. Und damit beginnt schon das...
Also als Grundvoraussetzung.
Als Grundvoraussetzung. Ja, ja. Du wirst nicht promoviert, wenn du nicht diese Punkte hast.
Plus Doktorarbeit.
Genau. Also bei uns war es dann irgendwie ein B-Papier. Also das sind die A-Plus sind die Top-Top-Journals. Ja. A ist schon mega gut und B sind gute Journals. Ja. Und da sind ein B, zwei C irgendwie in die Richtung.
Ja.
Und dann fängst du an zu promovieren und schreibst Papiere. Bei mir an der statistischen Analysen über Sportökonomie, Medienökonomie, Behavioral Economics, was man findet an Daten. Warum? Man muss in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele Projekte starten, wie so eine Portfoliotheorie.
Ja.
Du startest 10 Projekte und bist froh, wenn du davon 4, 5 publiziert bekommst.
Ja.
Problem ist, es dauert sehr lange, teilweise bis zu 3 Jahre, bis die Publikation durch ist. Und das verursacht natürlich auch massiv Druck. Also du Ich habe mal gesagt, man ist scheinselbstständig. Man kann vor sich hin promovieren, niemand sagt dir, dass du es machen sollst, aber wenn du es natürlich schaffen möchtest, ja,
musst du Gas geben.
Musst du Gas geben. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr hohe Selbstverpflichtung, ja, sehr hohe intrinsische Motivation und extrem kompetitiv, weil jeder will in die Journals. Und am Ende ist es, das Wissenschaftssystem nach außen wirkt ja sehr objektiv. Wer, wenn du ein klassisches Papier nimmst, ist es die Wahrheit? Ja, nein. Ist es gut gemacht? Ja, nein. So war meine Vorstellung von Wissenschaft. Mhm. Am Ende ist der Markt wie die Wirtschaft draußen. Es geht um Vitamin B. Wer kennt wen in welchen Journals? Wer ist Editor? Ist der Editor des Journals einer, jemand aus deinem Netzwerk? Ja, nein. Dann kannst du viel besser publizieren und kommst auch viel besser zur Promotion. Und das war so der Startpunkt, der absolut Spaß macht, weil es dich antreibt. Es treibt dich massiv an. Nächstes Papier. Ja. Macht maximal Spaß. Hab so viele statistische Analysen. Heute würde man sagen, der Trainingsteil von Machine Learning, ja, ja, hoch und runter gemacht, 1000 verschiedene Regressionsanalysen in verschiedensten Formen. Und das pusht die natürlich durch. Also Analyse um Analyse um Analyse.
Aber das ist ja nicht das Problem, über was wir sprechen wollten. Das ist immer so ein bisschen, wo kommt die Logik her? Was die deine Theorie ist, um es mal ein bisschen vorab zu greifen. Und ist ja, du sagst, wenn man sich als wissenschaftlicher, und dann kannst du auch gerne mal deine Journey erzählen, wissenschaftlicher Mitarbeiter, was vielleicht der falsche Begriff ist, können wir gleich diskutieren, was der richtige Begriff sein sollte, mit dem Schmerz jetzt in Richtung Doktor, den man durchgegangen ist, ist auch eine Ehre, den Doktortitel zu tragen, aber natürlich auch eine Herausforderung, das dann zu machen, findet man nicht zwangsweise einen Job, weil man das Gefühl hat, was du mir gespiegelt hast mit, er hat es noch nicht in der Praxis gemacht. Erzähl mal deine Erfahrung dazu. Mhm. Ja.
Genau, also lass mal die Story weitererzählen. Ja. Von der Promotion ging es dann von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, ja, ich wurde ein akademischer Rat, Beförderung innerhalb des Systems. Ja. Und dann wird halt versucht, noch mehr zu publizieren, um auf eine Professur berufen zu werden. Ja. Und das habe ich dann bis 2021 gemacht. Dann kamen aber private Schicksalsschläge, yeah, sage ich mal so. Und ich habe gesagt, okay, eine Professur heißt mindestens, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wenn wir im stochastischen Bereich sind, du bist so bei 500 Kilometer pendeln, yeah, weil eine Stelle vor der Haustür gibt es da. Also extrem unwahrscheinlich. Yeah. Also meine Entscheidung, ich gehe in die Praxis.
Mikrofon.
Ich muss mich in die Praxis begeben.
Ja. Yeah.
Hab damals noch, wir haben mit Starter statistische Analysen gemacht, war ja mein Programm. Hab also dann so ab 2019 schon gesagt, ich muss auf R umschwenken, weil ich weiß, in der Praxis hat das keinen Wert. Schon ja, allein die Software, die ich benutze. War ein guter Punkt. Und ab 2021, jetzt kommt der wichtige Punkt, wollte ich in die Praxis. Ja. Und hab gesagt, hey, ich habe eigentlich Analysen hoch und runter gemacht, ja, was ein Data Scientist können muss, finde ich, kann ich. Ja. Ich kann Projekte vorantreiben, ich habe eigene Projekte gestartet, ich habe sie analysiert, durchexerziert. Ja. Eigentlich müsste ich ready sein für den Markt.
Ja.
Und habe halt angefangen, mich zu bewerben. Ich habe über 60 Bewerbungen geschrieben und hatte keine Zusage. Noch nicht mal Einladung.
Ja.
Gespräche.
Aber zu hohes Gehalt angegeben, oder?
Nee, aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich zu defensiv vorgegangen bin sogar. Ja. Also wenn ich von dem, was ich damals wusste, würde ich heute sagen, hätte ich mehr rausholen können. Aber ja, ich habe ja so schon kaum geschafft. Ja. Das Geld war es nicht.
Ja.
Am Ende hat sich das für mich rausgestellt. Es war einmal die Bezeichnung, das hast du schon angeteasert. Ja. Wissenschaftlicher Mitarbeiter, akademischer Rat.
Ja.
Anscheinend bin ich bei vielen HR-Abteilungen einfach nur deshalb auch rausgefallen, ja, weil ich eben nicht den Titel der Stellenausschreibung gematcht, ja, habe, wo meistens dann Datenanalyst, Data Scientist dann eben erstmal rein, ja, dort steht.
Was du ja gemacht hast, inhaltlich.
Was ich total gemacht habe. Von, ja, inhaltlich habe ich es auch versucht, dann im Lebenslauf den Süßen zu pimpen, ja, indem ich dann meine ganzen Paper als Projekt dann auch, ja, ausgegeben habe. Ich habe dann auch ganz am Ende von akademischer Rat und wissenschaftlicher Mitarbeiter auf Economic Analyst umgeschwenkt.
Ja.
Einfach mal andere Begrifflichkeiten, ja, ausprobieren. Hab auch mit Personalagenturen gesprochen, ja, die dann mit Entscheidern in den, ja, Firmen gesprochen habe. Und das Ergebnis dort war, ja, wir stellen keine wissenschaftlichen Mitarbeiter ein, wir holen niemanden von der Uni. Die können es in der Praxis nicht, die sind keinen Druck gewöhnt, weil man, glaube ich, in der Praxis vielleicht auch heute weiterhin diese Monografien im Kopf hat, wo jemand vor sich alleine hinarbeitet, 4 Jahre.
Ja.
Und in der Praxis wäre das ja nicht gegeben. Man hat ja, ja, sehr dynamische Projekte.
Ja. Hm. Ich überlege gerade, um die Folge gut zu gestalten, so diesen Kontra-Part einzunehmen, um das so ein bisschen vorweg zu teasern, wenn ich jetzt weitermache, weil was so ein bisschen die Wahrnehmung ist, ich weiß nicht, ob es der Druck ist, aber was mir oft gespiegelt wird, ist, das fehlende Fachwissen, wie du Themen lösen kannst. Ich erkläre dir das. Was ich gerade jetzt versucht habe, bei dir am Anfang rauszufinden, ist, warum brauchst du überhaupt Daten? Wie analysierst du die Daten? Für welchen Zweck setzt du die Daten ein? Die hast du aus der wissenschaftlichen oder in der wissenschaftlichen Seite ja gebraucht, um deine Paper zu machen. Mhm. Was am Ende rauskam, war für dich ja nicht zwangsweise entscheidend, solange das Paper inhaltlich gut war.
Eine kleine Bitte in eigener Sache. 4,5 Jahre Podcast und er wächst und wächst. Natürlich habe ich mir auch dieses Jahr wieder ein Wachstumsziel gesetzt. Und um das zu erreichen, brauche ich eure Hilfe. Vermutlich arbeitet ihr im Data-Bereich und seid gut vernetzt oder habt zumindest Kollegen und Kolleginnen. Ihr würdet mir einen sehr großen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast an 1-2 Personen schickt, bei denen ihr vermutet, dass sie den Podcast noch nicht kennen. Vielen Dank und viel Spaß weiter bei der Folge.
Mhm. Methodisch richtig angegangen. Im Business ist das, ob du es methodisch und wie du es methodisch angegangen bist, ehrlich gesagt höchstwahrscheinlich fünftrangig, jetzt auch wieder alles überspitzt. Hauptsache, du hast einen Mehrwert generiert zu, wie verändert sich das Business und können wir mit der Aussage, die du triffst, das Business verändern. Und ich glaube, dass das im Kopf ist versus, du hast es dynamisch gesagt, man nimmt schon doch noch wahr, dass diese Forschungsarbeiten ein halbes Jahr bis Jahr dauern. Die Zeit hast du vermeidlich nicht, wohl wissend, dass eigentlich alle guten oder wichtigen Data Science Projekte immer ein halbes Jahr bis Jahr dauern. Du aber, glaube ich, die Kunst hast im Business, entweder der Leader oder auch der Analyst, sollte natürlich inzwischen kurzen Abständen immer mal wieder kommunizieren, wie es ums Projekt steht. Da kannst du aus wissenschaftlicher Seite schon nach 3 Jahren erstes Paper veröffentlichen. Da fragt dich nicht jeder nach 2 Monaten nochmal, wie der aktuelle Stand ist. Thema Scheinselbstständigkeit, außer du dich selbst.
Genau. Sind absolut richtige Perspektiven, die man auch partiell lernen muss.
Ja.
Aus der eigenen Erfahrung dann ist es so, würde ich sagen, diesen Teil, den du in der Wissenschaft mitnimmst über die Jahre, auch das analytische Wissen, ist schwieriger zu erlangen in kurzer Zeit als das andere Wissen, wo man sagt, was muss ich jetzt im Business hier anders steuern? Und das habe ich auch lernen müssen relativ schnell. Die Zeit ist kürzer und die Tiefe der Analyse nicht so weit relevant, wie du es gesagt hast, nur so weit relevant, bis der Wert auch da ist. Und nicht jeder möchte auch mit 20 Folien von Deep Dive Folien befeuert werden, je nach Level auch, wo du es präsentierst. Nach oben hin musst du es auch ganz anders präsentieren. Ich sage nur, in der Uni präsentierst du bottom-up, du erklärst deine Forschungsfrage, leitest es ab und du kommst zum Ergebnis. Und das Erste, was mir bei der Ansel Werder erzählt, mein Chef, auch jetzt mein jetziger Chef, Gottfried Meyer dann erklärt hat, war zu mir, hey, wir machen erstmal Pyramid Principle. Du packst oben die Ergebnisse hin, zentral, holst direkt erstmal die GF ab. Ja, das ist erstmal wichtig, die Ergebnisse. Ja, genau. Der Rest kommt einer. Okay. Ja. Aber versteht man. Kann ich verstehen? Ändere ich. Kann man also mit der Ausbildung an der Universität, was du durchmachst, du hast ein gutes Rüstzeug, dich dieser Dynamik zu stellen, aus meiner Sicht. Dich auf diese ändernden Umweltzustände einzustellen und sagen, okay, dann ist das jetzt anders, dann mache ich das jetzt anders. Weil es wie in der Wissenschaft, es wird so gemacht und das akzeptiere ich und ich mache es einfach.
Ja, aber dann ist ja auch wieder, wenn du das schon 10 Jahre so gemacht hast, diese Person dann noch zu verändern, da ist, glaube ich, nicht jeder bereit. Mhm. Also, du hast einen spannenden Punkt ja gesagt gehabt. Ich würde grundsätzlich immer für Leidenschaft und Attitude heiraten, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Person sich immer für das Wohl, das Thema richtig zu lösen, verändern würde, neue Ansätze findet, selber sich sozusagen herausfordert und den Weg geht. Und vielleicht muss man das auch nochmal wieder unterscheiden. Alle über einen Kamm scheren macht keinen Sinn. Wie gesagt, ich finde es gut, gerade diese andere Position einzunehmen, damit wir es ein bisschen challengen können. Bei einigen ist halt im Kopf dieser, der hat halt jetzt 10 Jahre das so gelernt, der ist gewohnt, 3 Jahre Projekte draus gemacht, den setze ich jetzt auf irgendein Thema und der wird nach 2 Jahren irgendein Ergebnis bringen oder wenn ich nach 6 Monaten nachfrage, wird irgendwas rauskommen. Jetzt nochmal was viel Spannenderes, dann ist mein Monolog fertig. Jetzt merke ich gerade aber auch, wenn ich mit Kunden spreche, kann ich bei dem Projekt helfen, mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht die Mühe und verändere meinen Lebenslauf, kriege aber auch oft mit, dass genau das versucht wird rauszufinden mit, ich habe hier ein Problem. Das beschreibe ich mal gemeinsam mit Management-Level und HR oder Einkauf. Ja, Einkauf bei mir. So, dann geht die Stellenausschreibung raus. Dann versuche ich, die Flut an Fragen zu beantworten und oder an Bewerbungen zu beantworten. Und dann sortiere ich erstmal ganz simpel aus mit, passt der Titel? Also ich suche irgendwie Interims-CDO versus hat der mal Interims-CDO irgendwo in seinem Lebenslauf stehen? Und bei mir steht mit dabei, muss oder in der Stelle steht drin, soll Datenorganisation aufbauen. Zweiter Punkt steht irgendwo, hat Datenorganisation aufgebaut. Was eigentlich wenig Sinn macht. Und von daher war meine Attitüde früher, mehr Leute in ein Bewerbungsgespräch, lieber 15 Minuten sprechen und sich zu trauen, nach einer halben Stunde, nach einer Viertelstunde, nach einer Stunde zu dieser Person zu sagen, ey, pass auf, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben uns dann auch meistens sogar noch Zeit genommen, um zu sagen, was werden richtige Stellen aus unserer Perspektive. Aber zu sagen, hey, es passt nicht. Oder es passt. Aber dann auch noch was mit auf den Weg geben. Weil manchmal sind ja, kennen wir auch, Data-Leute sind introvertiert, oftmals. Auch Klischee, aber trifft oftmals zu. Die sind nicht gewohnt, sich zu vermarkten. Das heißt, die sind zu ehrlich auf dem Lebenslauf. Und dann sollte man doch noch mal nachfragen, ob wissenschaftlicher Mitarbeiter nicht doch vielleicht Data Analyst oder Data Scientist sein könnte und dass sie die Aufgaben erledigen können.
Ich glaube, das ist die Quintessenz, auch die ich aus meinem Case gerne nach außen auch mitgeben will. Ja. Was ist ja gar nicht, dass jemand von der Uni besser ist als der andere Bewerber, nein, sondern ist einfach, es lohnt sich anzuschauen. Und das war vielleicht auch das, was mich so schockiert hat auf diesem Markt mit meinen 60 Bewerbungen, dass genau diese Chance, einfach 15 Minuten kurz zu zeigen, wer ich bin und die Vorurteile aus dem Weg zu räumen, die ich kaum bekommen habe. Und am Ende war es Vitamin B.
Und du hast kein Feedback bekommen auch.
Kein Feedback, gar nichts. Und am Ende war es irgendwie Vitamin B, wie man dann wieder irgendwie über Bekannte sagt. Ich habe endlich den One-Shot bekommen, mich zu präsentieren. Dann war zum Glück Stefan, der hier im Podcast war, schon erwähnt, auch als ehemaliger Wissenschaftlicher oder Forscher da. War halt einfach viel Glück. Das war am Ende sehr, sehr, sehr viel Glück, was dazu geführt hat. Obwohl es aus meiner Sicht mit dem Lebenslauf hätte gar nicht so viel Glück sein müssen. Das ist halt schade, wenn ich auch jetzt hire. Ich schaue natürlich jetzt mit den Augen auf beide Lebensläufe und suche mir da schon raus, nach Potenzial zu schauen. Steckt da was drin? Ist da was, was ich benötigen kann? Ja. Was ich jetzt auch immer nachschaue, für mich zum Beispiel ein sehr schönes Argument, wenn ich jemanden, einen Data Scientist oder Mitarbeiter suche, der auch so ein bisschen Stakeholder-Management machen soll, dann schaue ich einfach auf die Hobbys. Ist das jemand, der schon mal in einem Verein, wie ich selber, ich bin auch Abteilungsleitungsmitglied eben bei Fortuna Düsseldorf, Futsal und ich weiß, wenn man solche Jobs freiwillig, das ist Freiwilligkeit in seinem Leben, wenn man das macht, ist man eine bestimmte Art von Person.
Ja.
Solche kleinen Sachen sind Signale, die ich aus so einem Lebenslauf gerne raus extrahiere, entstellen. Ja. Und dieser Titel da oben, ich würde gerne eigentlich diese Kleinigkeiten raussuchen.
Ja, ich würde es gerne nochmal eigentlich anders verpacken. Nämlich verpacken unter dem Punkt, gerade ist dieser AI-KI-Hype da. Mhm. So, jetzt habe ich mit Johannes vom MIT gesprochen, die seit 5 Jahren, 10 Jahren Quantum Computing schon erforschen. Der hat so ein bisschen geschmunzelt und gesagt, naja, AI und KI-Themen werden ja schon die letzten 10 oder 20 Jahre, ich hoffe, ich zitiere das richtig, erforscht. Wenn du und komischerweise die ganzen Marketing-Leute, auch wieder, heute mache ich ja hier Klischee-Sachen, nach dem ChatGPT-Hype war plötzlich jeder AI- oder KI-Spezialist und hat sozusagen seinen Titel angepasst. Fairer Punkt. Die Leute kriegst du aber gerade, die wirklichen Experten, kriegst du gerade von den Unis und Leute, die die Forschung schon 10 oder 15 Jahre oder 5 Jahre eben machen, weil die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Also es ist auch gar nicht ein Risiko mit, man muss mit den Leuten mal sprechen und gucken, ob sie sich verändern können, sondern auch für welche Rollen kann ich eigentlich die Spezialisten suchen und wann macht es vielleicht total Sinn, sich nur auf sowas zu fokussieren?
Also guter Punkt. Ja. Also ich glaube auch zu der Zeit, wo ich eingestiegen bin, zur Zeit auch bei uns im Unternehmen generell, war noch die Notwendigkeit, so einen T-Shaped Data Scientisten zu haben, der alles so ein bisschen kann.
Ja.
Ich glaube, wenn du von vornherein, da bin ich jetzt auch bei dir, sagen würdest, ich brauche jetzt genau so ein Quant, so ein Deep Diving Experten, den gibt es ja auch nur dort. In 5 bis 10 Jahren sieht das anders aus. Sind auf dem Markt auch wieder die LLM-Experten, sind dann ja schon in der Praxis. Und dann wird es wiederum schwer für die KI-LLM-Spezialisten von den Unis an den Markt zu kommen, weil du wieder so alle suchen, die von dem Markt. Ja, dann, es könnte genau dasselbe passieren. Bin ich mal gespannt, wie der Markt sich dann dreht oder wie er sich verhält. Das könnte jetzt das Argument sein oder der Grund, dass man die Leute eher einfacher abholt. Aber auch, ich will ja den Spezialisten haben.
Ja. Was ich so als Tipp, wenn das jetzt Leute hören oder Personen hören, vielleicht auch im Studentenkreis oder wissenschaftliche Mitarbeiter, dann ist, glaube ich, mein Tipp schon, wenn ich so drüber nachdenke, wissenschaftliche Mitarbeiter als Titel zu haben, stellt ein bisschen auch das eigene Bein, muss ich dir jetzt sozusagen zurückspiegeln jetzt im Nachgang. Es macht, glaube ich, total Sinn, jedenfalls im Anschreiben, wenn man das überhaupt noch einsetzt, so ein Anschreiben, aber in einer Art und Weise schon doch mal zu gucken, dass man den Titel matcht. Und sei es nur ein, auch unter der Berufsbezeichnung Data Analyst zu verstehen oder Data Scientist zu verstehen, um eben die Chancen zu erhöhen. Ja.
Definitiv, wenn das ein praktischer, sehr einfach umsetzbarer Tipp ist, das auf jeden Fall und auch seine Forschungsprojekte, wie man das auch machen würde, wenn man in der Praxis Projekte bearbeitet hat, man gibt dann ja auch seine Projekte in den Firmen an, genauso anzugeben als Projekt, das zu framen, was es ja am Ende auch ist.
Ja. Aber nochmal ein anderer Case. Jetzt kommst du aus der Wissenschaft. Würdest du denn analog mir einen Autodidakt holen, der sich seine Sachen selber beigebracht hat und es nicht in der Uni oder FH gelernt hat, also kein theoretisches Wissen hat? Also nicht kein theoretisches Wissen, sondern doch also eher ein 90%, 80% Praktiker ist versus Theorie. Weil das wäre ja das Gegenteil. Jetzt ist spannend sozusagen, wie würdest du das bewerten? Also bei mir im Lebenslauf würde ja nicht ein, bei mir steht kein Studium, bei mir steht kein 3 Jahre promoviert, bei mir ist nicht eine Bachelorarbeit, die sozusagen da ist. Ich habe jetzt dieses Jahr, müsste das 8. Buch sein, glaube ich, was veröffentlicht wird, aber wie würdest du das bewerten?
Wenn du schon Berufserfahrung hast, also kommst aus dem Arbeitsmarkt, aber hast nicht diese Forschungskarriere hinter dir. So. Absolut, man müsste sich, also ich würde jetzt schon mich selber dazu anhalten, eben diese Person auch nicht zu untergewichten, also diesen eigenen Bias zu aber überkommen.
Du würdest ihn haben.
Wahrscheinlich, ich würde ihn haben. Also wenn ich sehe Doktortitel, dann bin ich natürlich schon direkt in Liebe so ein bisschen. Absolut.
Oh, das ist
Aber da
Grüße gehen an Tim raus.
Also da kämpfe ich, aber da muss man gegen den eigenen Bias kämpfen, definitiv. Um einfach auch wieder, da sind wir bei Potenzial. Am Ende muss ich mir die Leute anschauen, passen die Projekte, was wurde wirklich gemacht, dann geht es auf den Kern. Wie das Wissen entstanden ist, und da sind wir uns ja, glaube ich, einig, ist am Ende für den Business völlig egal, weil das Ergebnis ist ja das Wichtige. Wenn du über einen anderen Weg dahin kommst, dann kommst du einen anderen Weg dahin. Ja. Also ich muss da der Bias ist bewusst, ich muss ihn bekämpfen.
Ja. Ich glaube, in Stresssituationen den Bias immer wieder hervorzurufen und zu wissen, dass er existiert und ihn dann zu lösen, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Weil was mir gerade noch mal einfällt, ist, dass ich in der Zeit, wo wir unser Team so stark skaliert haben, haben wir uns auch Leute angeguckt. Ich glaube, das war ein Eventmanager, der angefangen hat, nebenher R oder Python zu programmieren und Sachen zu machen. Und selbst dieser Person ist jetzt sehr negativ formuliert, aber auch ihm hatten wir die Chance über eine Testaufgabe gegeben, um zu bewerten, also Gespräch, ich glaube, es ging so eine halbe Stunde, schon Jahre her, zu sagen, hey, pass auf, wir wissen nicht, was du kannst, dein Lebenslauf ist total strange für uns, für die Stelle. Mhm. Ich persönlich glaube am Menschen, wenn du die Leidenschaft hast, probier's. Wenn du der Überzeugung bist, das zu machen, wir würden dich jetzt unter Stress setzen, indem wir dir eine Aufgabe geben, die du lösen musst. Da gab's ChatGPT noch nicht. Also eine Aufgabe, die du selber erarbeiten musst. Natürlich kannst du googeln und sonst irgendwas, aber auch in einer ambitionierten Zeit, dass du es dir nicht, also müsstest Tag und Nacht sozusagen durcharbeiten, um es dir aufzuarbeiten. Und dann hat man festgestellt, dass ich glaube, er hat selber dann gesagt, nee, kriegt er nicht hin oder hat es versucht, irgendwie noch hinzubekommen, aber du hast so wirklich auch handwerklich gesehen, dass es zu viel, zu schnell zu einer Lösung und nicht ein methodisches, ordentliches Vorgehen war. Und dann ist man wieder bei dem Punkt, wie du gesagt hast, wenn man die Person später alleine auf Projekte loslässt und gegenüber jemand im Business sitzt, der sagt, ich brauche gestern eine Entscheidung und warum sind die Daten noch nicht aufbereitet, er dann vielleicht methodisch nicht sauber bleibt und damit dann Ergebnisse produziert, die in der Organisation sich verfestigen, die im schlimmsten Fall negative Auswirkungen haben.
Ich meine, das ist ja dann Aufgabe auch als Führungskraft zu sagen, wo liegen die einzelnen Schwerpunkte der Leute, die du hirest. Und ich bin auch völlig bei dir, homogene Teams sind ja dumme Teams. Also schon eine Heterogenität in einem Team zu erzeugen mit verschiedenen Positionen, weil der dritte Machine Learning Spezialist hat halt keinen weiteren Grenznutzen für dein Team wahrscheinlich. Ja. Der ist halt minimal. Also je mehr du von einem Schlag hirest, desto geringer ist der Impact am Ende.
Halt auf Diversität.
Absolut bin ich dabei. Also warum eigentlich nicht jemanden holen, der einfach Lust auf diese Datensache hat und den Rest sich sehr gut aneignet. Ja. Hatte ich jetzt noch nicht so eine Bewerbung? Ja. Ich melde mich mal, wenn ich mal so eine Bewerbung auf dem Tisch habe. Wie ich da reagieren würde, kann ich jetzt so gar nicht spontan sagen. Ist auf jeden Fall spannend. Vielleicht ein Punkt, den ich dann auch immer gerne, mein Teammitglieder wissen das schon, ich benutze gerne auf den Dunning-Kruger-Effekt. Wenn dir der was sagt.
Nee, sag mal.
Dunning-Kruger-Effekt ist eine kognitive Verzerrung, die vor allen Dingen dann eintritt, wenn du nichts weißt, dann wirst du sagen, ich habe keine Ahnung, ich entscheide mich, ich werde auch keine Wertschätzung abgeben. Ja. Wenn du sehr, sehr guter Spezialist bist, dann wirst du deine Meinung sagen, die wird auch korrekt sein. Ja. Wenn du nur ein bisschen Halbwissen hast, dann ist die extrem hohe Gefahr der Überschätzung deiner Fähigkeiten und das der Einschätzung von Sachverhalten. Wenn du nur ein bisschen was weißt von etwas, dann boom, dann kann es sein, dass du dich halt nicht, musst du mal zurückhalten. Ja. Und das ist so eine Sache auch, wo dir natürlich ein diverses Team auch teilweise ein bisschen hilft, dich wieder runterzuholen, damit man selber auch als Führungskraft teilweise in diesen ganzen Krüger-Effekt reinfällt. Du brauchst gute Challenging-Leute.
Ja.
Aber je diverser das Team ist, desto besser ist die Challenge.
Ja.
Also ich selber versuche nicht reinzufallen, diesen Effekt, zu sagen, ich weiß ein bisschen was über die Cloud durch mein Projekt, jetzt weiß ich auch, wie lange das nächste Cloud-Projekt dauern wird.
Ja.
Nein, kann ich nicht, weil ich weiß nur ganz wenig aus diesem Cloud-Business, ganz wenig. Ja. Ich sollte mir keine Meinung bilden hier.
Also, da gibt's eine tolle Geschichte von Douglas immer wieder, der liebe Jan Behrens, der Marketing-Tech-Team sozusagen oder Tech-Management-Team geführt hat, Marketing-Technology hieß es, glaube ich. Da habe ich immer auch Scherz. Ich komme ja aus dem Web-Analytics-Bereich ganz, ganz früher und habe dann auch immer scherzhaft gemeint, ich habe natürlich auch schon mal im Google Tech Manager gearbeitet und kann da total helfen, ihm jetzt die Sachen zu lösen. Und das war aber für mich auch immer so der eigentlich Running Gag mit ihm gemeinsam. So, gib mir doch mal die Zugangsdaten und ich helfe dir ein bisschen. Er hat sie mir nie gegeben. Ich glaube, er weiß auch warum. Aber das hat mir so total geholfen, mit ihm auch noch mal scherzhaft zu sagen, ich habe das schon mal bespielt, wie du sagst, aber dieser Effekt, sich zuzutrauen, mal irgendwas da seine Meinung abzugeben, ist sehr gefährlich. Kann auch nach hinten losgehen und vor allem dann, wie du sagst, ja, wenn man dann noch größere Teams oder mehrere Teams führt und man sich dann zumutet, da irgendwie eine Entscheidung herbeizuführen, ohne jetzt die Fachexperten gefragt zu haben oder demokratisch darüber gesprochen zu haben, macht das eben keinen Sinn. Ja. Was mir noch ein bisschen auffällt, du kommst jetzt als Führungskraft aus dem Data-Bereich schon stark aus der Wissenschaft und bist dann natürlich methodisch fit, würde ich jetzt behaupten. Ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, die schon länger im Data-Bereich sind Leute, vielleicht auch eher in meinem Umfeld nur, die das autodidaktisch sich beigebracht haben, aus einer Wissenschaft grundsätzlich schon kommen, aus dem Doktor, vielleicht einen Doktor auch, aber in irgendeinem anderen Bereich gemacht haben und sich dann zumuten, das Thema anzugehen. Und ich glaube, das stabilisiert sich. Du bist jetzt 2020, hast du gesagt, sozusagen drüber gewechselt.
2021,
ja. Ich glaube, da ist auch schon der Markt gekippt oder verändert gewesen, dass es jetzt eher Leute sind, die, weißt du, wo mehr Strukturen im Data-Bereich entstehen, mehr Rollen definiert sind, mehr verstanden wird, wo die Reise hingeht. Jetzt spricht man plötzlich über, man braucht Datenkataloge, man braucht saubere ETL-Strecken, Governance wird immer wieder höher gehypt. Das sind jetzt alles, dass sich's verfestigt und Standards definiert werden.
Ich würde sagen, auch die Karriere, die ich gemacht habe an der Uni, oder die wahrscheinlich alle machen werden, die auf diesem Paper-System basieren, das ist am Ende autodidaktisch, weil du hast eine Aufgabe und du bist selber, du eignest dir das Wissen an. Es gibt denn ja keinen strukturierten Universitätsprozess mehr. Es ist alles eigentlich auch autodidaktisch, nur du hast halt eine sehr lange Zeit, wo wo du sehr viele Projekte machen kannst und dir sehr, sehr viel autodidaktisch aneignest. Ja. Und immer wieder in die Prüfung auch gehst, ist natürlich schön, weil du hast immer eine Bewertung durch Gutachter, ständig Gutachter, die dich bewerten, die dich auch zu Unrecht niederschmettern. Ja, ja. Ja, und das ist auch der Teil, der genauso hart ist wie in der Praxis, vielleicht nicht mal sogar Direktor und härter.
Ja.
Aber eigentlich ist es dann auch autodidaktisch und das ist eigentlich der Punkt vielleicht auch, nochmal das hervorzuheben, wenn du diesen kumulativen Prozess durchläufst, ist es eben nicht die Monografie, was sehr akademisch ist, sehr, sehr in diesem strukturierten Lernen, sondern einfach, du gehst los, liest Sachen und wendest sie an.
Ja. Ich überlege gerade, was so was könnten wir alles Personen mitgehen, die in diesem Bereich arbeiten? Ich glaube, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, ist, aus dem Business meistens, außer man arbeitet jetzt auch irgendwie im Pharmabereich, aus der Forschung generell, dann in dem Thema ist, du kommunizierst eigentlich immer erst das Ergebnis, begründest das Ergebnis eigentlich in der Management Summary mit kurzen Bullet Points. Du nimmst die 40 Slides, die du gebaut hast, um die Methodik zu erklären und um die Datenqualität, Bereinigungsprozesse aufzuzeigen, nicht mit in die Slides, machst die auf jeden Fall ins Backup. Wichtig ist, bei Projekten relativ kurz gewisse Abschnitte zu kommunizieren, auch zu hinterfragen, das, was man als Auftrag mitbekommen hat, ist eigentlich sozusagen richtig und wichtig. Wenn man sich klassisch bewirbt, ist, glaube ich, Titeländerung, wie du es gerade gesagt hast, und auch ein simples Matchen zu: Sind Paper-Projekte? Kann ich sie als Projekte angeben? Kann ich mir Referenzen reinholen? Kann ich aber auch, wenn ich in 3 Jahren überlege, von der Wissenschaft in die Praxis zu wechseln, mir eigentlich mal Praxispartner schnappen und mit Praxispartnern Projekte umsetzen? Ist auch ein spannender Punkt, um in die Richtung zu gehen. Ja. Und was du im Nebensatz noch erwähnt hast, was für die Publikation hilft, was aber in der Praxis noch viel mehr hilft, ist: Bau dir dein Netzwerk auf an Leuten, die du später um Empfehlungen helfen kann, die dir helfen können für Empfehlungen, die dir irgendwo die Tür aufmachen, weil es läuft leider alles über Vitamin B.
Also Netzwerkeffekt, bin ich völlig bei dir. Und da überschätzt man halt oder unterschätzt man den Markt der Wissenschaft. Das ist genauso exakt gleich. Ja. Eigentlich sind beide Märkte gleich. Man denkt, die wären sehr anders, aber im Grunde sind die Strukturen gleich. Ich finde noch eine Sache, vielleicht auch was ich als Führungskraft mitgenommen habe aus meiner eigenen Journey, ist auf jeden Fall auch HR anzuweisen: Bitte leite mir alle Lebensläufe weiter. Bitte sortiere nichts aus. Ich will alle in Rohform vor mir haben, um einfach diesen verzerrten Blick nicht zu haben.
Ja.
Und auch als Führungskraft zu sagen: Hey, gib den Leuten eine Chance. Lass die einfach, wie du gesagt hast, 15 Minuten reden. Schau genauer hin. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein praktischer Tipp, den man da, glaube ich, gut mitnehmen kann.
Daniel, jetzt haben wir ja sehr über das Thema, wie werde ich vom wissenschaftlichen Mitarbeiter, das Wort, und dann zum Expert, wenn man es jetzt so einfach nennt, oder Manager, ist ja, du hast ja die Entwicklung zum Teamlead gemacht, also glaube ich, Manager ist vielleicht auch die typische Bezeichnung. Sind das nochmal andere Profile? Also was ist der... Wie unterscheidet sich das eigentlich nochmal von der Wissenschaft? Jetzt hast du gesprochen, du warst Rat, wissenschaftlicher Rat.
Akademischer Rat,
ja. Ja, ist das gleiche wie ein Teamlead?
Also du hast dann mehr Führungsverantwortung für die jüngeren Wissenschaftler in deinem Team, je nachdem, wie dein Professor dich dann auch ausgestattet. Ja. Aber zumindest hast du auch die Pflichten oder wie auch immer die Verantwortung, die jungen Leute mitzunehmen. Das ist halt ein Punkt. Also du hast schon so eine Art Teamführungserfahrung. Und was du, das heißt, das kannst du da mitnehmen. Du hast deine Forschergruppen, in denen du auch der Lead bist, wo du gleichartige Experts trotzdem, du bist der Koordinator, du musst sehen, wie du das Paper organisierst, wer wann was macht. Also man ist in dieser Koordinationsfunktion einer Führungsperson. Ja. Die Motivationsfunktion, die ist, glaube ich, in jedem intrinsisch drin, ob man die überhaupt noch, wie man selber andere Leute motiviert, wie man wirkt in der Personalität, ist, glaube ich, jeden, kannst du kaum ändern, muss halt passen auf die Firma, auf den Bereich. Was man auf jeden Fall tun kann, wenn man, wie ich, von einer Expert-Rolle auf die Führungsrolle wechseln möchte, man muss es ja signalisieren, dass man bereit ist für die Führung. Ja. Und das kann man sehr gut.
Oder glaubt bereit.
Oder glaubt, genau. Also mindestens, dass man es möchte.
Ja,
für mich nur, ich habe gesagt, 12 Jahre statistische Analysen, ich habe es gemacht.
Ja.
Ich bin gut darin, ich möchte mehr lernen, ich möchte in diese Führungssache. weil ich es auch im Privatleben über jahrelange Vereinsarbeit in Führungspositionen auch immer gerne gemacht habe. Und ich habe gesagt, okay, ich muss ein Narrativ schaffen. Ein Narrativ, dass der Daniel möchte gerne Führungsperson sein.
Ja.
Ich habe das, ob das am Ende der ausschlaggebende Punkt war, weiß ich nicht. Zumindest was ich versucht habe für mich war, ich habe jeden Tag dein Hemd getragen. Ich, ich ziehe mich einfach, ich falle schon mal visuell ab von allen anderen Experts und ziehe mir halt einfach ein Hemdchen an. Also jetzt nicht zu overdressed, aber im Prinzip so wie wir, so ein bisschen in dem Style. Und habe auch immer wieder, wenn es um die Themen Zukunft ging, immer wieder gesagt, also ich mache das gerne hier, aber weitergehen, Führung, das ist, wo ich gerne hingehen möchte. Ob es in Gesprächen zum Essen war, Mittagessen, also immer mal wieder die Message streuen.
Ja.
Und am Ende kam dann eben auch unser Bereichsleiter dann zu uns und hat gesagt, ja, wir haben hier die Data Excellence Stelle, damals noch Data Quality Management. Wir finden auf dem externen Markt niemanden. Hey Daniel, ich habe gehört, du bist interessiert. So.
Aber sie haben vorher erst auf dem externen Markt geguckt.
Genau.
Ja. Aber warum haben sie es bei dir nicht gesehen?
Da war ich ja erst zwei Jahre da.
Ja.
Das war nur schon eine kürzere Zeit. Man muss auch Zeit haben, das Narrativ zu streuen.
Okay, du hast nicht früh genug angefangen damit.
Genau, richtig. Ja. Das auf jeden Fall. Aber es ging auch natürlich als Experts in den technischen Lead zunächst. Also auch da zu schauen, kann man so ein kleineres Team aus zwei Experts irgendwie ein bisschen technisch steuern. Ja. Und auch sich vor solchen Aufgaben, wo man weiß, das ist so ein bisschen das geht in die Richtung Führung, Präsentation, Koordination von Projekten, das muss man sich nehmen. Also anklopft, sagt, hey, hier ist so ein Projekt.
Motivation zeigen.
Genau, Motivation. Aber halt nicht in dem Deep Dive Techie-Style, sondern wirklich sehen, okay, das ist jetzt was, das hat eigentlich nur Stakeholder-Management.
Ja.
Teile, das hole ich mir. Ich hole mir nicht die Techie-Projekte.
Verstanden, ja. Aber was hast du mehr an methodischem Wissen gebraucht, um Teamlead zu sein.
Nicht der technische, deiner Teamlead schon, die Funks. Ja. Was du meinst, was ich denke, was ich gebraucht habe?
Genau, was ist der Unterschied? Wir haben gerade gesprochen wie muss ich mich als wissenschaftlicher Mitarbeiter positionieren und was fehlt mir vielleicht auch, um in der Praxis wahrgenommen zu werden? Da habe ich, glaube ich, ein gutes Kontra gespielt oder Gegenpart. Jetzt aber, wie sieht denn die Weiterentwicklung auf? Und auf der einen Seite ist, glaube ich, Mitarbeiterführung. Das sagst du, jetzt hast du stark natürlich aus der Vereinsarbeit gehabt. Fair. Das lernst du war es, glaube ich, Glückvereinsarbeit. Du kannst ja nicht, wenn du nach 3 Jahren sagst, du möchtest jetzt auch gerne in die Führungskraft, kannst du nicht anfangen, parallel Vereinsarbeit zu machen und da direkt Führung zu übernehmen. Das heißt, das war dein Vorteil. Kannst ja nicht auch einfach auf einen Wochenendkurs gehen. Mhm. Also wie würdest du für dich identifizieren, wen du da rausziehen kannst?
Du hast ja dann schon gute Kommunikationsskills, dass man sich auch emotional kontrollieren kann in den Situationen, Challenges eingeht. Du musst challengen, du musst dich challengen, du musst die Prozesse, um die es geht, challengen.
Ja.
Aber du musst auch wissen, das fällt doch einigen Experts schwer, die Stelle zu erreichen, wo du zur nächst höheren Stelle deine Expertise offenlegst und deine Empfehlungen, aber auch zurücksteckst, sagst, ich hab's gesagt.
Ja.
Und das war meine Empfehlung, aber auch die Entscheidung dann akzeptiert und einfach umsetzt.
Ja.
Weil das ist natürlich dann der nächste Schritt, der von der Uni ein bisschen anders ist.
Ja.
An der Uni und in Wissenschaften, Diskussionen und Konferenzen, wo ich war, wurde sich bis auf das Zahnfleisch durchgestritten. Da gab es keinen Konsens. Es wurde immer weitergemacht.
Ja.
Aber das funktioniert im Business-Kontext gerade, wenn man in diese Führungsrolle möchte, überhaupt nicht.
Nee, nee.
Also gib deine Expertise ab, Risiko, Chancen und Empfehlungen.
Ja.
Und dann lass doch wirken und umsetz, was gemacht wird. Ja. Ich glaube, das ist nochmal ein Punkt.
Und setzt auch gut um. Also, ich glaube, als Team heißt es auch und als Führungskraft heißt es dann auch, die Verantwortung dafür zu tragen. Du brauchst aber auch die Personen mit dir um dich rum, die diese Entscheidung mittragen und wissen, dass du da bist und dann die Verantwortung dafür trägst, wenn es nicht klappt. Aber wenn du es dann nur halbherzig versuchst umzusetzen, wird es auch nicht dann erfolgreich. Dann hat vielleicht die Führungskraft trotzdem eine richtige Entscheidung getroffen. Es funktioniert aber nicht, weil die Hälfte des Teams irgendwie halbherzig meint, nee, hätten wir anders gedacht.
Mhm. Ja. Was vielleicht auch noch gut hilft, ist auch freiwillige Sachen zu koordinieren für das Team. Es gibt immer Team-Events, da kann man sich auch ein bisschen hervortun in Sachen, man muss ja diese Koordinationswilligkeit zeigen.
Ja.
Ich möchte gerne was schaffen.
Ja.
Und das wäre völlig weg von der Expertenrolle.
Ja.
Das hilft mit Sicherheit auch, um das Narrativ zu schaffen, dass man jetzt auch auf die nächste Rolle möchte. Ja.
Ja. Ich finde eigentlich Projektarbeit oder Arbeit, wo du mal über einen längeren Zeitraum auch Junioren führst, sehr gut. Weil es ist total menschlich, sich nicht Fehler oder Schwäche einzustehen. Das heißt, wenn du jemanden promotest von einem Experten auf eine Teamlead-Funktion, diese Person da wieder wegzubekommen, wenn sie nicht funktioniert, und zwar ist es oftmals auch schmerzhaft für die Person selbst und für die anderen Personen, ist sehr, sehr anstrengend für alle. Das heißt, man muss eigentlich versuchen, auch Wege zu finden, dass man es nicht interimsweise, aber sozusagen testweise irgendwie realisieren kannst. Ja? Und man muss es ja nicht mit allen kommunizieren, aber dieses, ich führe mal zwei Junioren durch ein halbes Jahr Jahrprojekt durch, führe die fachlich, mach die Gespräche auch, die Weiterentwicklung, coach die, weil ich glaube, viele stellen sich, denken immer, dass Führung das nächste Thema ist, dass sie sich nicht fachlich weiterentwickeln können und unbedingt Leader werden müssen, aber dann feststellen, dass es dann doch nicht das ist, was sie wollen.
Gebe ich dir recht. Und bei mir aus der Rücksicht würde ich sagen, hat das Stefan, mein Teamleiter damals, plus auch unser Bereichsleiter, ganz gut gemacht.
Ja.
Fand ich nicht schlecht, denn es waren erstmal viele Gespräche. Es war jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es waren hinführende Gespräche plus auch das Versprechen, dass dieser Rückweg, das auf Probe machen. Und dieser Rückweg wäre völlig okay. Lass es uns probieren.
Ja.
Ja, du hast Lust, wir haben Interesse, wir geben dir die Chance, wir schauen uns das an. Und parallel, habe ich noch vergessen, auch die Ansatz Versatel hat ein Leadership-Programm.
Ja.
Was über ein Jahr sich streckt und dort sich
dann auch mit,
andere Young Professionals getroffen haben, die eben genau diesen Schritt gehen wollen. Auch ein super Austausch, guten Input erhalten, da auch von guten Dozenten. Cool. Das hat auch nochmal das Ganze so ein bisschen Backup gegeben und das so ein bisschen stabilisiert. War auf jeden Fall auch gut.
Vielen, vielen Dank. War, glaube ich, eine schöne Diskussion.
Hab mich auch gefreut, ja.
Bevor die Folge endet und die zwei Fragen gestellt würden, wer die Chance nutzen will, geht eben auf dem Player, den er hört, und drückt den Abonnieren-Button und auch den Bewertungs-Button, wäre natürlich super. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf Feedback zur Folge. Das hilft natürlich und ich glaube, in letzter Zeit kommt immer öfters auf Spotify so Q&As, die beantwortet werden oder Fragen, die gestellt werden. Ich gelobe da auch Besserung, dass ich wirklich jede Woche reingucke und dann die Sachen beantworte. Also von daher freue ich mich, wenn da jemand was zuschreibt. Ansonsten meine zwei Fragen, die ich immer stelle. Machst du denn noch was privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du denn deinem Data Game geben?
Privat mit Daten hat deutlich nachgelassen, zwei Kinder, wenig Zeit. Was ich mache, ich habe einen eigenen Podcast über Futsal, Mr. Futsal, und ich mache meine Grafiken, die User-Grafiken und auch die Grafiken, die ich für die Community erstelle, immer noch mit Python gerne und führe die immer wieder mal aus, meine Skript, und freue mich dann, dass sie noch laufen. Ja, solche Sachen. Und das ist so das, was ich jetzt machen würde mit Daten privat. Und mein Film ist eigentlich relativ einfach. Ich war viel Sportökonomie gemacht.
Ja.
Ich habe den Aufstieg miterlebt. Deshalb Moneyball ist genau mein Film. Passt eigentlich perfekt, könnte ich gewesen sein.
Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Folge.
Danke dir.